Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.
Und herzlich willkommen zurück mit Miriam C.
Tamara Pfanzl, hallo. Ja, in den Bücherfrühling haben wir jetzt zwei Schriftstellerinnen eingeladen, die kommen aus dem diesjährigen Gastland der Buchmesse aus Österreich.
Und zwar ist das einmal Milena Mitschiko-Flascher, die ist bei uns mit ihrem Roman Oben Himmel, Unten Erde. Und Birgit Birnbacher ist da mit ihrem Roman Wovon wir leben. Seien Sie beide ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das sind ja so die ganz großen Fragen. Ne? Wovon leben wir? Mhm. Kann man natürlich sagen, okay, nicht vom Brot allein, das wissen wir, von Luft und Liebe vielleicht auch. Frau Birnbacher, in Ihrem Roman, wovon, ohne jetzt schon die ganze Stunde vorwegzunehmen, wovon leben die Figuren?
In erster Linie ist es ein Roman über Arbeit, aber nicht Arbeit im Sinne von einem reinen Erwerbsleben oder reiner Erwerbsarbeit, sondern eigentlich von Tätigkeit und Untätigkeit. Und die Figuren in dem Roman werden auf unterschiedliche Weise aus ihrem aktuellen Berufsstand, aus ihrer Situation hinausgeworfen durch Krankheit und müssen also sich, wie man so sagt, neu erfinden. Und das machen sie auf ganz verschiedene Weise.
Weil Arbeit eben auch Struktur gibt. Und also ist nicht nur Arbeit, von denen die Figuren leben, sondern auch eigentlich von der Atmung. Die zieht sich auch als Motiv durch das Buch durch. Direkt am Anfang sagt ihre Protagonistin, wenigstens eins habe ich gelernt, die vollständige Atmung immer mehr aus als ein.
Ja, immer mehr geben als nehmen. Sie ist eine Frau in einem Sozialberuf und das ist eigentlich auch schon Programm.
Frau Flascher, wie ist das in Ihrem Buch Oben, unten, Oben Himmel, Unten Erde? Wovon lebt die Hauptfigur, diese Susu, diese einsame Frau ja eigentlich, die in Japan wohnt?
Also die Susu, die hat am Anfang einen Job als Aushilfskellnerin. Es ist aber so ein Job unter vielen, die sie bisher gemacht hat. Und dann verliert sie allerdings den Job. Also der Geschäftsführer wirft ihr vor, sie hätte mangelnde soziale Empathie.
Er formuliert das sogar so, sie hätte mangelnden Liebreiz.
Genau.
Ich glaube, deswegen wird ihr gekündigt.
Genau. Soziales Plus, davon spricht er auch. Also das würde ihr fehlen. Putzen kann sie ganz gut, meint er, mit dem Mob umgehen. Ein von ihr geputzter Boden ist so schön, dass man drauf Tango tanzen möchte. Aber mit Menschen kann sie nicht so gut. Sonst soll sich wieder einen Job suchen, wo sie so wenig wie möglich mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und das ist so ein Wendepunkt in ihrem Leben, wo sie erstmal die totale Krise erlebt, sich dann aber wieder aufrappelt und sich auf die Suche nach einen neuen Job macht und die sich fündig wird bei einer ganz besonderen Reinigungsfirma.
Bei einer ganz besonderen Reinigungsfirma, das ist jetzt unser Teasing. Und Sie haben schon gesagt, Ihre Hauptfigur mit Menschen kann die nicht so gut, mit Tieren aber auch nicht. Sie hat einen Hamster, der mag sie auch nicht so richtig.
Kann sie doch ganz gut.
Da werden Sie langsam warm, würde ich sagen. Der Hamster war meine absolute Lieblingsfigur, muss ich gestehen.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, sowohl auf diesen Beruf als auch auf den Hamster. Milena Mitschiko-Flascher und Birgit Birnbacher im Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden also über Arbeit und das, was das Leben strukturiert. Ja, Frau Birnbacher, Ihr Buch handelt von Arbeit, die Struktur gibt, die vielleicht auch Zusammenhalt gibt, die überhaupt so das ganze Leben irgendwie in eine Form bringt. Und wir haben jetzt vorhin schon ganz kurz die Protagonistin angesprochen. Sie haben schon gesagt, die arbeitet in einem Sozialberuf. Die ist Krankenschwester, beziehungsweise sie war Krankenschwester. Sie hat nämlich durch eine blöde Namensverwechslung eine Patientin in Lebensgefahr gebracht und wird deswegen gekündigt. Und damit beginnt dieser Roman. Sie holt ihre letzten Sachen aus der Klinik ab und sie verliert aber nicht nur ihren Job, sie fällt eigentlich komplett auf sich zurück. Warum? Was ist diese Julia, diese Protagonistin für eine Frau, dass mit der Arbeit alles verloren ist?
Ja, also dass sie ihren Job als Krankenschwester verliert aufgrund eines schlimmen Pflegefehlers, das würde heute nach der Pandemie wahrscheinlich nicht mehr passieren, wo wir alle diese Frauen sehr dringend brauchen. Ja. Aber vor wenigen Jahren war es tatsächlich noch so, dass das natürlich als Kündigungsgrund galt. Und Julia muss zusammenpacken, denn sie bewohnte auch eine sogenannte Personalwohnung vom Krankenhaus schon viele, viele Jahre. Sie hat sich in diesem Leben eingerichtet sozusagen, wollte eigentlich auch immer leidenschaftlich ihre Arbeit weitermachen und steht dann erst einmal vor dem Nichts. Die Stadt ist teuer geworden. Allein kann sie sich eigentlich nicht wirklich eine Wohnung auf dem privaten Markt sozusagen leisten.
Sie hatte auch nicht irgendwie eine Freundin, bei der sie mal unterschlüpfen könnte oder so.
Ja, Julia ist so eine klassische, ein klassischer Mensch des 21. Jahrhunderts irgendwie. Sie hat sich voll auf die Arbeit konzentriert und hat eigentlich rundherum ziemlich viel vergessen. Und das sind auch Freundschaften oder andere Leidenschaften vielleicht sogar im Leben. Sie hat die Karte auf die Arbeit gesetzt und blöd ist, dass sie eben auch krank wird. Also ihr geht eben die Luft aus im sprichwörtlichen Sinne. Sie hat eine Lungenerkrankung.
Knapp
am Sauerstoff vorbei und muss erst einmal wieder zu Atem kommen sozusagen. Also was macht sie? Es ist leider, wie Sie ahnen, wahrscheinlich nicht die klügste Entscheidung. Sie geht zurück ins Dorf, aus dem sie herkommt, in ihr Elternhaus.
Ins Innergebirg. Das ist ja so ein toller Name. Da sind wahrscheinlich alle deutschen Schriftstellerinnen neidisch, dass sie solche geografischen Namen in Österreich haben, die so sprechend sind. Da kommt sie also zurück ins Innergebirg. Aber auch da sind alle arbeitslos. Die Fabrik hat zugemacht, der Vater ist arbeitslos. Und diese Männer, was macht das mit denen?
Ja, also im Dorf ist es so, wie es ganz oft ist in der österreichischen Peripherie, dass das große Werk schließt und dass plötzlich viele, meistens Männer, die noch im letzten Jahrtausend in der Arbeit sozialisiert worden sind, plötzlich noch doch etliche Jahre vor der Rente ohne ihre Arbeit dastehen. Und für diese Männer ist es ganz anders, ohne Arbeit zu sein, wie für Julia und die zweite Hauptfigur des Romans, Oskar, der überhaupt sehr viele Ideen hat und sehr positiv gestimmt ist.
Deswegen heißt er auch von allen nur der Städter, weil er eigentlich nicht dazugehört mit seiner Positivität.
Der Bessere, der von außen.
Ja. Okay, und jetzt also diese ganzen arbeitslosen Männer, die haben irgendwie so morgens um 10, dann waren sie halt einmal am Briefkasten und dann haben sie eigentlich alles erledigt. Also die Mittagsstunde ist da so ein bisschen die Geisterstunde der Arbeitslosen.
Ja, so ist es. Ich werde das auch in meiner Lesestelle dann kurz präsentieren. Es ist natürlich spannend, fand ich an der Idee, dass für diese Männer die Arbeitslosigkeit so etwas ganz anderes ist als für die Jungen heute, weil sie einfach Arbeiter durch und durch sind. Ja, die Arbeit hat ihre Identität durchdrungen, ja, ihr Sozialleben, ihre Freunde. Und Julia, die eigentlich schon ganz anders ist, merkt aber auffällig viele Parallelen mit diesen eigentlich sehr alten Männern, als sie mit ihnen aufeinander trifft in dem Dorf.
Weil sie auch so auf sich zurückfällt. Trotzdem, es sind irgendwie sehr unterschiedliche Arten von Arbeitslosigkeit und diese ganzen arbeitslosen Männer, die wirken so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und als ich das Buch gelesen habe, da habe ich mal gedacht, so, ach Mensch, mir kommt das so bekannt vor. Habe ich an mein Studium zurückgedacht, irgendwie so im ersten Semester Nebenfach Soziologie, da gab es eine ganz berühmte Marienthal-Studie. Vor, ich glaube, 90 Jahren, auch österreichisches Dorf, irgendwie eine Fabrik macht dicht. Und auch da ganz, ganz ähnliche Phänomene. Und dann war ich total glücklich am Ende zu lesen in Ihrem Buch, dass Sie das so ein bisschen als Inspiration genommen haben. Wie haben Sie das aber in die Gegenwart transportiert? Das Leben ist ja heute nicht mehr wie vor 90 Jahren.
Ja, es ist ganz spannend, weil die Forschung von Maria Hoder, einer österreichischen Sozialforscherin, ist eigentlich programmatisch für das, was in dem Buch passiert. Sie ist eine Frau, deren Werk sehr, sehr wenig beachtet worden ist oder zu wenig für meinen Geschmack. Denn sie hat sehr, sehr viel geleistet in Österreich und über die Marienthal-Studie hinaus sehr interessante Forschungen zu Tätigkeit und Untätigkeit gemacht und auch vor allem über die latenten Funktionen von Arbeit, also das, was nicht im ersten Moment auf der Hand liegt, wie eben Zeit gegen Geld. Ja. Ja, Hoder hat sich sehr stark darauf konzentriert, was ist es eigentlich, was die Arbeit für uns so wichtig macht.
Die Arbeit prägt ja wirklich alles. Also diese Arbeitslosen, dann eben Julia, die Hauptfigur, dann diesen Städter, der durch einen Luxusinfarkt, wie er sagt, jetzt da ist und nicht arbeiten kann. Aber selbst die Figuren, die abwesend sind, wie zum Beispiel die Mutter, da lese ich den schönen, aber auch sehr bösen Satz, die hat immer den ganzen Tag im Haushalt geschuftet und wenn das fertig war, hat sie den Garten gemacht, das war ihr Hobby, weil wie viele Frauen hier hatte Mutter ein Hobby, das die eine Arbeit von der anderen unterschied.
Ja, ich denke, das ist etwas, was viele Frauen aus unserer Müttergeneration sehr gut kennen. Als ich Kind war, hieß unbezahlte Arbeit noch Frauenfreizeit.
Harte Worte.
Tatsache. Wir machen eigentlich ein bisschen makaber weiter, muss ich sagen. Auch Frau Flascher, Ihr Roman, Sie haben es schon gesagt, beginnt mit einem Jobverlust. Susu verliert den Job als Aushilfskellnerin und findet einen neuen als Leichenfundortreinigerin.
Genau.
Wie kommt man denn auf so einen Job?
Ja, also sie sieht da diese Anzeige, sie ist auf der Suche nach Arbeit und diese Anzeige ist recht schlicht gestaltet. Man weiß eigentlich nicht so recht genau, worum es geht. Es wird einfach eine Reinigungskraft gesucht. Und Suzu hat da dieses fast romantische Bild von einem Großraumbüro, das sie beim Mondenschein putzen soll. Sie wird halt so ein bisschen die Kugelschreiber und Post-its wieder an ihre Plätze räumen, ein bisschen staubsaugen und das war's dann schon wieder. Aber beim Jobinterview, beim Bewerbungsgespräch stellt sich eben heraus, es geht nicht um Großraumbüros, sondern es geht um Wohnungen, in denen Menschen einsam verstorben sind. Und das Ganze spielt in Japan, da gibt es einen Begriff dafür und das ist das Wort Kodokushi, das bedeutet einsamer Tod, wortwörtlich übersetzt.
Also Menschen, die einsam sterben und die dann auch erstmal für ein paar Wochen nicht gefunden werden in ihrer Wohnung. Ne?
Genau, also das verweist quasi auf dieses Phänomen auch von fehlendem sozialen Netzwerk, von absoluter Isolation, Kontaktlosigkeit. Und auch von mangelnder Aufmerksamkeit seitens der Umgebung, also seitens der Nachbarn etwa. Also denen fällt vielleicht ab und an doch mal auf, dass der wer vielleicht schon länger nicht mehr sichtbar war. Aber ja, man macht sich halt irgendwie nicht weiter Gedanken drüber und geht zu seinen eigenen Aktivitäten nach, bis es dann irgendwann vielleicht eventuell mal zu riechen beginnt zu oder riechen. Die ersten Fliegen auftauchen und man sich dann doch wundert.
Zu riechen beginnt, das ist auch so ein Stichwort. Sie beschreiben wirklich plastisch die Gerüche, die sich bilden, wenn so eine Leiche, also so ein paar Wochen in der Wohnung liegt. Sie kennen auch so absurde Details von diesem Beruf als Leichenfundortreinigerin. Zum Beispiel, dass man im Winter sehr viel weniger zu tun hat als im Sommer, weil im Sommer bilden sich Gerüche noch viel schneller, weil es einfach wärmer ist. Wie haben Sie solche Details recherchiert über diesen Beruf?
Ich habe einfach alles drüber gelesen, alles mir drüber angeschaut, was nur halt irgendwie zu kriegen war, was zu finden war. Mhm. Und habe mich da einfach quer durchgelesen. Das hat mich dann natürlich auch interessiert für die Geschichte, allerdings aber auch wieder nicht zu sehr, weil es eben darum auch nicht im Vordergrund jetzt geht. Es ist eigentlich mehr so eine Nebenschiene. Eigentlich geht es ja viel mehr um noch ganz andere Gerüche. Also es ist schön, dass Sie jetzt gerade das Thema Gerüche rausgepickt haben. Es geht einerseits um die Gerüche der Toten, um die Gerüche der Leichen, die da liegen, aber dann ganz viel auch um die Gerüche der Lebenden. Also da gibt es die eine Stelle, wo die Suzu sagt, oder wo die Suzu ja irgendwo so diese Erkenntnis hat, Menschen riechen ja eigentlich schon zu Lebzeiten, noch bevor sie gestorben sind. Und jeder Mensch hat einen eigentümlichen, ganz eigenen Geruch, eine eigene Geruchsnote, die einzigartig ist und die sie so auch niemals vergessen wird. Mhm. Und so eine Art Essenz wird da auch sichtbar von Mensch sein. Und Suzu, während sie diese Arbeit macht, kommt auch immer mehr hin zu dieser Essenz, auch zu ihrer eigenen Essenz und diese Entwicklung.
Ja, und es ist wirklich insgesamt auch, finde ich, Ihr Roman, Frau Flascher, ein sehr sinnlicher Roman. Also Gerüche, haben wir schon gesagt, kommen viele vor und auch Körper. Also es gibt dann Szenen, wo die ganzen Kollegen, das ganze Kollegenteam im Badehaus ist oder so und dann einsame Körper, also tatsächlich Körper in ihrer Nacktheit spielen auch eine große Rolle. Besonders schön fand ich, wenn sich dieses Leichenfundort-Team dann an die Arbeit macht, also Suzu mit ihren neuen Kollegen, da beschreiben sie ganz sorgfältig, wo sie beginnen. Das fängt schon beim Betreten der Wohnung an. Ja? Wenn dieses Team die Wohnung betritt, dann sagen sie erstmal, Achtung, wir betreten jetzt ihre Wohnung. Sie richten sich also an den Verstorbenen, sagen, müssen sich keine Sorgen machen, dass sie jetzt vielleicht nicht aufgeräumt haben. Wir ordnen jetzt alles für sie. Und dann beschreiben sie wirklich die einzelnen Handgriffe. Haben Sie da auch so ein bisschen gedacht, das verlangt jetzt dieser besondere Beruf von mir, dass ich so sorgfältig bin? Oder war es eigentlich eine Beschreibung einer Arbeit wie jeder anderen Arbeit auch?
Ich fand es einfach ganz wesentlich, diesen Reinigungsprozess darzustellen, weil er sehr viel mit dem inneren, unter Anführungszeichen, Reinigungsprozess der Hauptfigur auch zu tun hat, achtsam zu sein, auch gegen sich selber. Dann weiß ich aber, dass japanische Leichenfundortreinigungsfirmen tatsächlich so arbeiten. Mhm. Und ich fand das eigentlich auch sehr schön. Mhm. Der Herr Sakai, so Chef, beschreibt das auch so. Er sagt, eigentlich spielt es keine Rolle, ob derjenige, um den es da jetzt geht, tot ist oder nicht. Wir behandeln ihn auf jeden Fall so, als ob er noch lebendig wäre. Und für uns ist das jetzt einfach seine Wohnung im Sinne von sein Zuhause ein lebendiger Ort. ein Ort, der für ihn wichtig gewesen ist und in dem sich auch ein Kosmos von Dingen befindet, die er einmal besessen hat, die er einmal benutzt hat.
Ja, und vor allem den Herrn Sakai, den hören wir jetzt in einer kurzen Stelle, die Sie aus Ihrem Roman mitgebracht haben und die Sie jetzt für uns lesen. Das ist eine wirklich sehr skurrile Gestalt, dieser Chef des Leichenfundortreinigungsteams. Wir lernen hier jetzt ein bisschen kennen mit einem kurzen Ausschnitt, bitte, Frau Flascher.
Beziehungsweise lernen wir ihn jetzt kennen in der Art, wie die Suzu über diese Arbeit spricht. Und das hat sie ja alles von ihm gelernt. Jeder Fall hatte seine Eigenheiten und war somit besonders. Gleichzeitig gab es Überschneidungen. Die meisten Kodokshi geschahen einfach. Niemand lebte in der Erwartung, heute oder morgen zu sterben. Und niemand rechnete damit, in seinem eigenen Saft liegen zu bleiben. Die meisten Wohnungen, die wir betraten, fanden wir deshalb in einer Art Schockstarre vor. Mit ihren Bewohnern waren auch deren Dinge liegen geblieben. Und obwohl es tote, reglose Gegenstände waren, spiegelte ihre zufällige Gruppierung etwas von dem Moment wider, in dem aus einem Menschen eine Leiche geworden war. Sie hatten ihn bezeugt, den Moment. Und ob es die Einwegstäbchen waren, die dem Verstorbenen aus der Hand gefallen waren, das Erotikheft oder die Klopapierrolle, sie alle waren da gewesen, als er sie hatte fallen lassen. Der Stuhl, von dem er gekippt war, hatte seine Wärme noch sekundenlang in den Raum gestrahlt, ehe er kalt geworden war. Und der Kamm, mit dem er sich zuletzt über den Kopf gefahren war, enthielt sämtliche Informationen über das genetische Material, das er von seinen Vätern und Vorvätern geerbt hatte. Eine der augenfälligsten Überschneidungen war die Einsamkeit dieser Gegenstände. Für die Angehörigen stellten wir sogenannte Erinnerungsboxen zusammen. Neben den Wertsachen, die in ihren Besitz übergingen, bekamen sie zwei, drei Dinge von symbolischem Wert ausgehändigt. Eine Medaille etwa für Leistungen im Schwimmsport 1974, Origami-Kraniche, eine Baseballkappe. Schmuck, bei dem es keine Rolle spielte, ob er echt war oder nicht. Die meisten Angehörigen, auch das eine Überschneidung, nahmen die Boxen mit einer Mischung aus Rührung und Ehrfurcht entgegen. Selten war man im Streit auseinandergegangen. Oft hatte man sich über die Jahre aus den Augen verloren oder es war schwierig gewesen, zu dem anderen durchzudringen. Und man hatte aufgehört, zu ihm durchdringen zu wollen. Nach dem so und so vielten unbeantworteten Anruf hatte man ihn nicht mehr angerufen. Mitunter wurde die Entgegennahme der Box verweigert. Was soll ich damit? Fragte einer. Ist doch nur Zeugs. Womit er gar nicht so falsch lag. Die meisten Sachen waren nur Zeugs.
Milena Minchiko-Flascher war das mit einem Ausschnitt aus ihrem Roman Oben Himmel, unten Erde. Und gleich sprechen wir weiter über Arbeit und Einsamkeit.
Genau, Einsamkeit spielt auch eine Rolle, weil die oft auftritt, wenn die Arbeit fehlt. Deutschlandfunk Kultur, der Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse. Wir reden hier über Arbeit und wie Arbeit uns Struktur gibt, uns miteinander verbindet und deswegen auch durchaus der Grund sein kann, weshalb wir einsam werden, wenn wir keine Arbeit mehr haben, zum Beispiel. Darüber sprechen wir mit der Schriftstellerin Birgit Birnbacher, sie hat den Roman geschrieben, Wovon wir leben.
Und mit der Autorin Milena Michiko-Flascher, sie hat den Roman geschrieben, Oben Himmel, unten Erde. Und Frau Flascher, wir waren gerade schon bei ihrer einsamen Hauptfigur, der Susu, die diese Gegenstände auch einsammelt bei ihrem Job aus den Wohnungen der Verstorbenen. Es gibt einsame Körper, haben wir schon gesagt. Was hat Sie denn so überhaupt interessiert an dieser Einsamkeit?
Ich denke, das hat als Thema eigentlich bisher noch in allen meinen Büchern eine Rolle gespielt. Und es fällt mir eigentlich ganz schwer zu sagen, warum das so ist. Das passiert automatisch, dass ich eher einsame Figuren wähle, die auch eher am Rand der Gesellschaft stehen. Ich denke, das hat vielleicht schon auch etwas damit zu tun, dass sie deshalb, weil sie am Rand stehen, auch einen ganz anderen Blick aufs Zentrum haben, also auf das, was mitten in der Gesellschaft eigentlich auch schon schief läuft. Und weil die ja auch aus einer gewissen Distanz drauf schauen, etwas anderes auch darin erkennen können.
Aber mit der Einsamkeit der Autorin, also Ihnen hat es nichts zu tun? Nein. Das ist auch ein einsamer Beruf, eigentlich, das Schreiben.
Ne? Das ist ein einsamer Beruf, aber das ist eine Einsamkeit, die ich sehr genießen kann, also die ich sehr mag. Und die auch im krassen Gegensatz steht zu dem, was wir jetzt gerade machen. Also wenn das Buch dann herauskommt, ist man auch gar nicht mehr einsam, sondern man ist ganz lange mit vielen, vielen Menschen, im Idealfall natürlich, beschäftigt und beantwortet Fragen, reist mit dem Buch herum. Aber Sie haben recht, das Schreiben selber ist natürlich eine sehr einsame Angelegenheit.
Wir haben schon gesagt, Ihr Roman spielt in Japan und von dem einsamen Tod, für den es ein extra Wort also im Japanischen gibt, haben wir schon gesprochen. Es gibt aber sogar auch noch ein eigenes Wort im Japanischen für den sozialen Rückzug, Hikikomori.
Ja.
Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es einen unterschiedlichen Umgang in Japan und in Österreich, Deutschland mit der Einsamkeit? Sie kennen ja beide Kulturen sehr gut. Ihre Mutter ist Japanerin, Ihr Vater ist Österreicher.
Also ich muss jetzt gerade bei dem Stichwort Einsamkeit gerade an Einsamkeit bei alten Menschen denken. Und in Japan ist es einfach so, dass man sehr viel mit Überalterung zu tun hat und das ein großes Problem auch darstellt. Es gibt einfach sehr viel mehr ältere Menschen, als es bei uns der Fall ist. Und das Problem, denke ich, ist wiederum anders gelagert als bei uns, insofern, als man in Japan generell eher dazu neigt, Dinge mit sich selber abzumachen. Also auch wenn man mal Hilfe braucht, scheut man eher, dass man damit nach draußen geht und dass man um Hilfe bittet oder dann eben auch Hilfe annimmt. Das hat sehr viel, denke ich, auch mit der Wahrung des Gesichts zu tun. Man möchte, dass ich irgendwie auch keine Blöße geben. Und da kommt es wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch zu viel ja, größeren Einsamkeitsgefühlen, als das bei uns der Fall ist. Und dann natürlich auch diese großen Städte, die es dort gibt, also Megametropolen. Ich denke schon, dass es eine andere Form der Einsamkeit ist, ob man jetzt in Tokio ist oder in Wien.
Ja, gerade Stichwort Städte. Die Susu zieht ja auch aus der Provinz in die Stadt. Sie zieht weg von ihren Eltern, denn ihre Eltern haben ganz strenge Vorstellungen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, nämlich heiraten und Kinder kriegen. Da hat Susu keine Lust drauf. Ist es dann aber eine spezielle Einsamkeit, in der sie sich auch in dieser Stadt befindet? Also gibt es eine bestimmte Stadt-Land-Einsamkeit?
Sie sagt mal, dass ihr kommt vor, die Stadt bestünde aus lauter kleinen weißen Zimmern. Und ich finde, das ist so ein Bild, dass jeder ist irgendwie so für sich, gerade eigentlich, weil so viele um einen herum sind. Und man müsste ja meinen, da hätte man sehr viel mehr Nähe oder Bezug zueinander. Aber paradoxerweise ist es nicht so, sondern gerade da ist jeder eigentlich noch mehr darauf bedacht, möglichst anonym zu bleiben und Rückzugsmöglichkeiten zu haben.
Ich habe den Verdacht, das ist ähnlich in Japan und Deutschland, oder?
Kommt mir fast so vor. Die Frage ist, ist es auch in Österreich so? Frau Birnbacher, Ihre Figur, die macht ja die umgekehrte Bewegung. Die zieht nicht aus dem Dorf in die Stadt. Metropole sowieso nicht. Davon ist ja gar nicht die Rede in diesem Roman. Aber von der Stadt gezwungenerweise wieder zurück ins Innergebirg, aufs Dorf. Und Sie beschreiben das schon, dass das so was fast physisch Beklemmendes hat. Diese Fahrt dahin durch vier Tunnel. Die Berge werden immer schroffer. Es drückt quasi auf die Brust, überhaupt da zu sein. Ist das da auf dem Dorf eine andere Einsamkeit als in der Stadt? Da war sie ja eigentlich auch alleine.
Nirgendwo ist die Entlegenheit so beklemmend wie in Österreich, glaube ich.
Egal ob Stadt oder Dorf.
Genau. Aber vor allem natürlich in diesen Gegenden, wo steil die Berge hinaufragen. Also das ist ja auch meine Herkunftsgegend. Und ich habe das immer, also noch einmal, als lungenkranker Mensch empfindet man das ganz anders. Das teile ich mir mit der Protagonistin. Wenn man so eingeengt ist von diesen Bergen und dann erst einmal durch viele Tunnel hinausfahren muss, bis man sozusagen in die erste, ein bisschen größere Stadt, also für uns größere Stadt kommt, das ist dann schon, das macht etwas mit einem.
Und das ist eine Gegend, deren Gewicht auf meiner Brust ich erst bemerkte, als ich woanders war. Das heißt, das steckt auch in den Figuren so drin, die merken gar nicht, was die Gegend mit ihnen macht.
Niemand merkt das. Als Kind ist man, sieht man das, sieht man, soweit der Horizont reicht. Und wenn er bis zur nächsten Steilwand reicht, dann ist das das ganze Leben. Also Und ähnlich, glaube ich, gestaltet es sich mit der Herkunft. Wir haben eigentlich das ganze Leben Zeit dann, um zu verstehen, woher wir kommen. Das verstehen wir ja auch alle erst nach und nach, wenn wir ganz viele andere Dinge gesehen haben, die Gegenden gewechselt haben, die Landschaften, die Orte, die Städte.
Das Problem für Ihre Protagonistin, diese Krankenschwester Julia, und auch für sehr viele andere im Dorf ist, dieses mal viele andere Dinge sehen, das steht irgendwie gar nicht zur Debatte. Das erlauben die sich gar nicht, weil wer weggeht, ist eigentlich ein Verräter.
Ja, natürlich.
Studenten, ein Schimpfwort.
Ja, es ist eine Gegend, in der wird gespart. Also gespart nicht nur am Geld, es wird an allem gespart, was Ästhetik oder Luxus oder Schönheit bieten würde. Es wird auch gespart an der Hinwendung zur eigenen Person, zu Tieren, zur Landschaft, zur Natur.
Und ich habe den Eindruck, Sie haben vorhin auch schon gesagt, einmal bei dem Thema Atmung, das ist typisch, dass es diese Frau trifft, dass sie mehr ausatmet als einatmet, also mehr gibt als nimmt. Das scheint sich, so habe ich den Roman gelesen, da auch durchzuziehen, dass es insbesondere für die Frauen gilt, sei doch zufrieden mit dem, was du hier hast. Du darfst eigentlich nicht mehr wollen.
Genau, so ist es. Also ich habe tatsächlich lange überlegt, weil es natürlich immer auch eine gewisse Ungerechtigkeit birgt, weil in unserer Gegenwart heute ist es so, dass wir viele Männer erleben, die ganz anders leben, ja, die sich die Care-Arbeit mit ihren Frauen teilen und so weiter. Aber da, wo ich herkomme, ist der Blick eben nicht von der Hauptstadt aus auf die Menschen gerichtet. Ja. Das sind Gegenden und die sind halt einfach die größeren als die Hauptstädte. Ja. Es sind, also die meisten Menschen leben nicht in irgendwelchen hippen Ballungszentren, sondern die leben anders. Und ich finde diesen Blick auch sehr wichtig. Und da, wo ich herkomme, ist es einfach noch so, es gibt diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und mich hat auch das interessiert in dieser Entwicklung zwischen Müttern und Töchtern, wie man also mit dieser Last umgeht, dieser Sorgearbeit, die man sich gegenseitig immer so zuschiebt, vor allem dann, wenn die Eltern älter werden und so wie es mit Julias Vater ist, der alleine im Haus ist, die Mutter hat das Haus verlassen, sie hat sich abgesetzt, ist noch einmal zur Privatbahn gegangen, hat also sich spät noch einmal eine Arbeit gesucht, eine bezahlte, wenn auch sehr schlecht und prekär, die sie bekommt, weil sie niemand machen möchte. Aber sie macht sie und der Vater bleibt allein zurück.
Das fand ich ganz faszinierend, dass der Druck auf die Frauen da besonders hoch ist. Aber trotzdem sind eigentlich die Frauen in ihrem Roman diejenigen, die es dann doch schaffen. Also die Mutter, ich glaube über 60, sagt die, nö, jetzt ist gut und fängt ein neues Leben in Italien an. Und auch Julia, eigentlich berappelt sie sich ja. Vielleicht auch mit der Hilfe von so einer Gegenfigur. Die haben Sie vorhin schon angedeutet. Es gibt den Städter. Der macht quasi alles anders. Der hat einen Infarkt gehabt und nennt das einen Luxusinfarkt. Der ist arbeitslos, prompt gewinnt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Alle anderen fühlen sich da unwohl. Er sagt, ich ziehe da jetzt hin. Was hat der für eine Leichtigkeit, die allen anderen fehlt?
Ein Mensch, den wir alle kennen, das ist so einer, es ist einfach völlig klar, dass er dieses bedingungslose Grundeinkommen gewinnt. Wer sonst soll das gewinnen? Er hat immer Glück gehabt und man hat das Gefühl, das Glück fliegt ihm eigentlich zu. Und im Vergleich zu Julia, in die beiden beginnen eine Liebesgeschichte oder verlieben sich ineinander, ist es natürlich, brilliert er ganz besonders und versprüht eigentlich besonders vor utopischen Ideen auch. Also er hat alles und sieht natürlich auch diesen Ort mit ganz anderen Augen.
Er hat den touristischen Blick, heißt das, glaube ich. Also es gibt da so einen See und einen Badesteg und Julia, die Protagonistin, sagt irgendwie so, ich finde das nicht schön, ich weiß, wer da alles schon ersoffen ist.
So ist es, ja. Aber der Städter kommt und sagt, meine Güte, das schöne See und dieser idyllische Wald und die Stille und dass einfach also die Zeit stillsteht, das ist etwas, was er ganz hinreißend findet.
Findet er schön, dass die Zeit stillsteht, während wir haben ganz am Anfang über die Arbeiter gesprochen. Für die steht auch die Zeit still und da ist es gar nicht schön. Sie haben uns einen Ausschnitt mitgebracht, den Sie uns lesen können. Da hören wir von dem Städter, der Julia, die Protagonistin, schon so ein bisschen überzeugt hat, dass er vielleicht der Richtige für sie ist. Und die beiden bauen sich so eine Festung, in der sie auch eine eigene Zeit so für sich haben. Mögen Sie uns das vorlesen?
Sehr gern. Die Tage werden heller, der See wird blauer, das Schilf wächst zu meterhohen Mauern, sodass uns nichts übrig bleibt, als hin und wieder den Kopf in den Nacken zu legen und in den Himmel zu schauen. Wir haben Zeit. Sobald wir durch die Tür mit dem Sternsingersegen kommen, steht fest, das hier grenzt uns ab von allem, was draußen geschieht. Wir sind Begünstigte. Auch wir haben unsere Arbeit verloren, aber nicht nur, dass wir jünger und beweglicher sind als die übrig gebliebenen draußen im Ort. Wir sind arbeitslos, aber wir sind es auch nicht, weil unser Nachdenken weitergeht, weil der Potuznik uns Werkzeug in die Hände gibt, das wir halten, dem Städter Besen und Feilen und Sägen, mir die Mistgabel und den Rechen. Werkzeug, mit dem wir etwas tun, das aber auch etwas mit uns tut. Und sei es, dass es unser Denken am Laufen hält oder verstummen lässt, beides abwechselnd im Lauf der Tage. Jeden Tag, wenn ich nach dem Mittagessen, das ich dem Vater zubereite, hierher komme und durch die Tür gehe, ist es, als laufe die Zeit für uns oder als stehe sie zu unseren Gunsten. Während sie draußen, hinter den Fenstern des Schreibers und des Grubers, quälend langsam vergeht. Diese Männer, die nun bereits seit Wochen in ihren Häusern sitzen und in der Mitte des Vormittags innehalten, wenn das Bett gemacht und der Frühstückstisch abgeräumt ist, wenn der Boden gefegt und die Post geholt und der Einkauf getan ist, haben keine Festung. Diese Männer, die um 10 Uhr vormittags mit der Arbeit des Tages fertig sind, haben kein Werkzeug in der Hand, aber träumen nachts noch von ihren Maschinen, mit denen sie verwachsen waren wie mit Geliebten, während ihre Ehen kinderlos geschieden oder früh verwitwet endeten. In den Häusern dieser Männer, die nun wenige Jahre vor der Rente gekündigt worden sind, steht die Zeit auch deswegen, weil sie zuvor immer lief, Tag und Nacht, Schicht um Schicht, mit der Stechuhr gemessen, mit der Karte gestempelt. Mit jedem Herzschlag und jedem Atemzug war jedes einzelne Rädchen verwachsen mit dem großen Ganzen, jeder einzelne Mensch ein Arbeiter auf Lebenszeit.
Birgit Birnbacher mit einem Auszug aus Ihrem Roman Wovon wir leben. Haben Sie vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Sie hören den Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur und außerdem immer noch bei uns die Autorin Milena Miciko-Flascher mit ihrem Roman Oben und Oben Himmel, Unten Erde. Und wir haben jetzt über die Geschichten dieser beiden Bücher gesprochen.
Ja.
Frau Flascher, ich fand es besonders spannend bei Ihnen, wie Sie über Arbeit und Alltag Ihrer Figuren erzählen, nämlich ohne sie vorzuführen oder zu denunzieren. Das heißt an einer Stelle über Ihre Hauptfigur Susu, sie hätte das Talent, denjenigen, dem sie zuhört, ihn dort stehen zu lassen, wo er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Ist das auch ein Talent, das man als Autorin braucht?
Ich halte das für ein sehr wichtiges Talent, das mir immer auch beim Schreiben vor Augen schwebt. Ja? Also ich möchte gerne Figuren beschreiben, ich möchte sie natürlich auch in ihrer Tiefe beschreiben und möchte natürlich auch ihre Widersprüchlichkeit zeigen. Und das können natürlich schöne Seiten sein oder auch hässliche Seiten, die da an die Oberfläche geschwappt kommen. Aber sie sollen quasi einfach nur gezeigt werden, ohne dass ich da auch noch eine moralische Ebene drüber lege und sage, also das ist jetzt hässlich oder das ist jetzt schön, das kann jeder für sich bestimmen, beziehungsweise ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, sondern man kann das einfach so nehmen, so wie es ist und so wie es da ist und auch selber vielleicht sich auch darin erkennen.
Susu hat dann irgendwann eine besondere Beziehung mit einem Arbeitskollegen und der zitiert an einer Stelle im Roman ein Gedicht und darin heißt es, in kalten Sommern ratlos umhergehen, von allen Dummkopf geheißen werden, nicht gelobt werden, keinen Kummer verursachen, so ein Mensch möchte ich werden. Was bedeutet dieses Gedicht für die Figuren oder vielleicht auch für Sie selbst?
Ich habe ja das Gedicht oder einen Teil aus dem Gedicht zum Motto des Buches gemacht, steht ganz am Anfang des Buches. Da heißt es, wenn im Süden ein sterbender Mensch ist, hingehen und sagen, er braucht keine Angst zu haben. Das ist aus dem Gedicht Dem Regen trotzen wäre das zu Deutsch von Miyazawa Kenji, ist ein japanischer Dichter, der in Japan sehr bekannt ist, bei uns leider gar nicht bekannt. Und er soll dieses Gedicht kurz vor seinem Tod geschrieben haben, als er schon wusste, dass er bald sterben würde. Und eigentlich zählt er in dem Gedicht aber auf, was Leben bedeutet, ja, was ideales Leben oder ideale Lebensweise bedeutet. Und es endet mit diesem Satz, so ein Mensch möchte ich werden. Und ich finde, dass jemand im Moment kurz vor dem Tod noch zu etwas werden möchte, also dieses Bestreben auch noch hat, sich zu bessern, das war, ja, hat mich umgehauen, als ich das gelesen habe und dachte auch sofort, dass das was fürs Buch wäre, weil es darin ja auch zwar um den Tod geht, aber eben auch ganz viel ums Leben, beides zusammen.
Es hat auf jeden Fall immer wieder den Tod als Motiv, aber auch eine große Hoffnung, die in dem ganzen Roman mitschwingt, das finde ich auch. Und es schien mir fast so, als ob der Tod nicht nur den Menschen eingeschrieben ist, als ihr natürliches Ende, also viele Figuren, es gibt auch Figuren, wichtige Figuren, die sterben im Buch, sondern auch den Dingen ist das Ende irgendwo eingeschrieben, ganz bildlich, zum Beispiel der Wohnung einfach von Suso, das Haus wird irgendwann abgerissen. Was für eine Aufgabe haben Sie da drin gesehen? Vielleicht eine Besonderheit im Umgang mit dem Tod oder mit dem Ende in diesem Buch?
Ich kann es eigentlich am besten festmachen an der Szene, wo der Herr Sakai das Haus seines verstorbenen Vaters betritt und die Schuhe seines Vaters da im Eingang stehen sieht. Und er sieht jetzt eigentlich nicht nur dieses Paar Schuhe, das da steht, sondern er sieht das, was sein Vater gewesen ist. Also er sieht die durchgetretenen Sohlen, das abgewetzte Leder. Er sieht, wie hart sein Vater gearbeitet hat, sein ganzes Leben lang. Und wie viel von Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit er ihm auch beigebracht hat als Vater, dem Sohn. Und das heißt, diese Fähigkeit, hinter die Dinge zu blicken und ihre eigentliche Bedeutung zu erfassen, also das war mir wichtig.
Es ist eine Brücke, nicht nur, die Sie bauen zwischen Leben und Tod, wenn wir so wollen, sondern ist das auch eine Brücke zwischen Japan und Österreich, Ihr Roman, zwischen zwei Kulturen, die hier
miteinander verbunden sind? Ja, also in diesem Sinne ist es ja doch so, dass es eine Brücke ist, weil ich bin eine Autorin, die mit deutscher Sprache schreibt über japanische Themen. Insofern ist da natürlich auch etwas Verbindendes da.
Miriam, du hast vorhin gesagt, die Figuren würden nicht denunziert in dem Roman von Milena Mechiko-Flascher. Und Frau Birnbacher, den Eindruck habe ich auch bei Ihnen. Und ich fand das ganz faszinierend, wie Sie schreiben. Es ist ein sehr verdichteter Stil, sehr präziser Stil. Die Szenen sind bitterböse. Es gibt da zum Beispiel eine, die Männer, die da arbeitslos sind, sitzen den ganzen Tag in der Gastwirtschaft und trinken und spielen Karten. Der Einzige, der überhaupt noch einen Job hat, das ist der Wirt. Der trinkt am allermeisten. Und die verspielen mit ihren Karten wirklich alles. Also Geld, Grund, Boden, Tiere, Häuser. Und dieser zugezogene Städter, der sagt dann irgendwann, naja, solange er nicht Menschen verspielt. Und dann sagt die Hauptfigur, die Julia, nur ganz trocken, ich glaube, der hat keine Frau. Das ist ja unglaublich böse. Wie haben Sie das gemacht, dass es eben trotzdem auch keine Denunziation ihrer Figuren ist?
Ich weiß es nicht. Also ich finde das natürlich sehr, sehr wichtig, dass das so ist, wie Sie das wahrnehmen. Ich glaube, das ist halt einfach, wie man selber, welche Haltung man zu diesen Menschen halt einnimmt. Also ich finde schon sehr wichtig, dass meine Figuren das tun, was ich will. Also in dem Text, vor allem in dem, habe ich eigentlich auf viele Regeln verzichtet oder habe auch Dinge getan, die man eigentlich nicht tun darf.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der Erzählerin ein sehr hohes Reflexionsvermögen einfach auf den Leib geschrieben. Das liegt daran, weil das einfach ein sehr, sehr persönlicher Text ist und ich wollte, dass sie sagt, was ich denke. Und da habe ich halt auf diese Regel jetzt lieber verzichtet. Aber bei mir kann ich ja anders vorgehen als bei anderen. Und mich muss ich nicht schonen, aber andere schon. Und es sagen zwar viele, es ist in gewisser Weise ein bitterer Text, aber ich finde eigentlich, dass ich sehr höflich umgehe mit meiner Herkunft. Also ich hätte auch ganz andere Dinge hineinschreiben können. Aber gut, das ist natürlich immer eine Streitfrage.
Wie hart man da werden kann. Ich finde das ganz spannend, dass Sie sagen, dass dieser reflektierte Tonfall Ihrer Protagonistin, dass der eigentlich so ein bisschen gegen Regeln der Schriftstellerei verstößt, weil ich gerade den sehr schön fand, weil Sie beobachten eigentlich beim Schreiben Ihre Protagonistin, die wiederum das Leben da beobachtet. Das bekommt dadurch eine ganz eigene Ebene, die eben die Bitterkeit, so habe ich das empfunden, auch rausnimmt. Wie schafft es diese Julia, und wenn das Ihr eigener Tonfall ist, wie schaffen Sie das selber, so eine Leichtigkeit da reinzubringen angesichts dieser Wirklichkeit?
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass für mein Schreiben die gesprochene Sprache sehr wichtig ist und ich sehr viel Wert lege auf diese Übersetzungsarbeit vom österreichischen Dialekt in die deutsche Sprache. Und mit Übersetzungsarbeit meine ich einerseits diesen schönen Scham, dass einfach im Österreichischen oft ganze Seiten mit einem Wort vom Tisch gewischt werden. Ja? Da würden wir im Deutschen ganze Seiten dafür brauchen, wo man im Österreichischen einfach sagt, passt schon oder weiß ich nicht.
Wurscht. Die Dialoge sind auch wahnsinnig knapp, kurz. Die leben eigentlich fast eher von dem, was nicht gesagt wird.
Genau, also ich wollte nur noch ergänzen, und als Übersetzungsleistung sehe ich eben genau das, dass also die Sprachtemperatur eigentlich noch enthalten bleibt. Obwohl es deutsch ist, ist es eigentlich österreichisch. Und das, glaube ich, macht sehr viel aus, dahingehend, was Sie jetzt angesprochen haben. Also diesen, was manchmal beschrieben wird, als dass es eben doch auch irgendwie nicht komisch ist, aber vielleicht ein bisschen doch.
Es hat schon viel Humor, wie Sie darüber schreiben. Dieses ganz Verknappte und eben auch in diesen Dialogen, die so ganz präzise und kurz sind, wie haben Sie das handwerklich gemacht? Ich habe mir immer so vorgestellt, Sie sitzen da und haben die Szenen geschrieben und haben sie dann 3 Wochen später nochmal genommen und einfach die Hälfte rausgestrichen. Nee, so war es wahrscheinlich nicht. Aber wie haben Sie an dieser knappen Form gearbeitet?
Ach so, das fällt mir sehr leicht, weil, wie gesagt, ich höre die Menschen eben sehr gerne reden. Und bei mir ist das, glaube ich, so, wie wenn andere Musik hören, die einem sehr ins Ohr geht, kriege ich oft so eine Art Ohrwurm von Menschen, wie sie was erzählen oder wie sie über etwas berichtet haben. Und dann sprechen die also in meinem Kopf ganz von selber und ich muss das dann auch nicht mehr groß bearbeiten.
Und eine weitere Ebene finde ich sprachlich auffällig, wie sehr sich die Arbeit durch alles durchzieht. Also nicht nur dann, wenn explizit von der Arbeit die Rede ist, sondern eigentlich alle Tätigkeiten, die Sie beschreiben, werden präzise beschrieben, in Handgriffen, in wirklich Arbeitsabläufen, selbst das Kochen, das Essen, alles ist Arbeit. Oder ganz am Anfang, es taucht einfach nur ein Foto auf und das ist das Foto eines südafrikanischen Maskenwebers. Das wiederum ist ein Tier, das baut Nester, die es gar nicht braucht. Es arbeitet. War das so ein bisschen sportliche Herausforderung, möglichst viel Arbeit in diesem Text unterzubringen?
Das ist auch so ein Fehler, also so etwas, was man eigentlich, glaube ich, überhaupt nicht tun darf, dass man eben ganz streng diese Versuchsanordnung hinstellt und sehr gewollt, also alles hineinstellt, was mit Arbeit zu tun hat. Also nicht nur, dass es eigentlich in jedem Satz irgendwie Tätigkeit und Untätigkeit gespiegelt werden, sondern dass es auch eben um bezahlte und unbezahlte Arbeit geht, um Frauenleben, um Männerleben, um Mütter und Töchter und um dieses sozusagen dieses Grundeinkommen, wo sich ja bald einmal herausstellt, dass eben Zeit gegen Geld eine Vorstellung ist, mit der wir so nicht mehr weiterkommen, wenn wir nachdenken, wie die Zukunft der Arbeitswelt ausschauen soll. Da wird eigentlich sehr schnell deutlich, dieses Grundeinkommen wird den Städter kein bisschen weiterbringen. Ja? Er hat seine Ideen und seine Resonanzerfahrungen mit anderen aufgrund seiner Persönlichkeit und auch aufgrund seiner Privilegien. Das Geld ist nur das letzte bisschen, was er dazu noch braucht.
Wenn ich das jetzt so höre, wie klar strukturiert Sie an diesen Text herangegangen sind, frage ich mich natürlich am Ende, dieser Titel, Wovon wir leben, stand der am Anfang und daraus hat sich die Versuchsanordnung ergeben oder haben Sie das Buch geschrieben und am Schluss gedacht, wovon wir leben?
Es war eine Diskussion, ich schiele zum Verlag, weil das natürlich ein wenig heikel ist. Die Diskussion war, es durfte keinesfalls...
Die Kollegin des Verlages hat sich gerade demonstrativ genau. Die Ohren zugehalten, Sie können offen reden.
Also das Wort Arbeit sollte nicht vorkommen im Titel. Und ich bestand aber darauf, dass es ein Titel ist, in dem es klar wird, dass es um Arbeit geht. Und wie das immer so ist, wenn man schnell einen Titel finden muss und der noch nicht hundertprozentig feststeht, wurde mir eine Nacht gegeben, um den Titel zu liefern, der also das alles vereint. Ich sagte auch, Atmung und Arbeit ist mir beides sehr, sehr wichtig. Und dann hatte ich irgendwie den Gedanken, ach, in der englischen Sprache ist alles so schön, to earn a living ist eigentlich eine ganz wundervolle Phrase. Und dann ist dieses Wovon wir leben nicht mehr weit gewesen.
Ich greife es aber mal auf zum Abschluss. Wir haben über die so großen Fragen gesprochen, wovon wir leben, mit wem wir leben. Ich stelle die Frage jetzt mal auf einer viel kleineren und konkreten Ebene nochmal an Sie beide zum Abschluss. Wovon haben Sie denn gelebt beim Schreiben? Von Gummibärchen, von Kaffee? Ich gestehe mal als erstes, ich habe in diesem Lesefrühjahr eine absurde Obsession für Mikrowellenpopcorn entwickelt.
Ach, furchtbar.
Christian, hast du auch was?
Kaffee, literweise Kaffee. Sie?
Wovon leben Sie, Frau Flascher?
Also mit dem Buch war es tatsächlich so, dass ich auch vom Alleinsein ganz stark gelebt habe, von der Ruhe und von dem Verständnis ganz, ganz vieler Leute, die mich dabei unterstützt haben und es möglich gemacht haben, dass ich das, ja, dass ich die Zeit dafür hatte.
Frau Bernbacher?
Ja, das ist spannend. Von Zeit wäre meine Antwort auch gewesen. Weil ich habe Kinder und ich kämpfe natürlich um meine Arbeitsminuten und insofern lebe ich von Zeit.
Ich glaube, Miriam, wir hatten ziemlichen Luxus hier mit unserem Popcorn und Kaffee. Das war der Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur und die Gespräche mit allen 6 Gästen und diesen Romanen können Sie auch in unserer App nachhören in der DLF Audiothek.
Vielen Dank an unsere Gäste aus diesem dritten Teil. Birgit Birnbacher mit ihrem Roman Wovon wir leben ist bei Zschollnay erschienen und Milena Michiko-Flaschas Roman Oben Himmel, Unten Erde bei Wagenbach. Danke auch an das Publikum hier an der Bühne auf der Leipziger Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.